gesegnete Zeit. Schön. Es ist immer wieder schön, hier zu sein. Es ist immer wieder schön, in der Muttergemeinde zu sein. Ich bin zwar nur alle 3 Monate hier, aber manchmal ist es vielleicht nicht schlecht, wenn einer so von außen mal so ein bisschen was zu euch sagt. Und ich kann euch immer wieder sagen, ihr inspiriert mich. Immer wieder. Ob das das Lobpreisteam ist, ich habe für unsere eigene Lobpreismusik mich von euch inspirieren lassen, schon vor Monaten, als ihr mit neuen Liedern angefangen habt, die alten mal zur Seite gelassen oder nicht mehr alle zu spielen, die man schon seit 150 Jahren spielt, sondern mal die neuen, da sind wir in März jetzt hinterhergezogen. Mich hat das sowas inspiriert. Und euren Anfang finde ich klasse. Also allein euer Anfang, euer Intro, was ihr hier habt, was ihr vom Band abspielen lasst, mit dem Countdown runter und der Musik, das ist sowas von cool. Ich werde nachher mir das Ding holen. Super, echt. Also ich finde es einfach schön und ich bin gern bei euch. Ich weiß nicht, ich sehe auch einige neue Gesichter, wer mich nicht kennt. Ich bin der Frank aus der Gemeinde Merzig, 52 Jahre, obwohl ich letztens auf 29 geschätzt wurde. Ich glaube, der muss mal zum Optiker. Und es ist einfach schön, bei euch zu sein. Im Reisebüro zu Joppe. Kann man da das Licht ausmachen? Sehe ich da noch was? Kann man das irgendwie so managen? Ah, super, Mensch, ihr habt Technik. Im Reisebüro zu Joppe. Das ist die Überschrift meiner heutigen Predigt. Und ich vermute, wer sich von euch so richtig in der Bibel auskennt, bei dem klingeln vielleicht schon die Glocken. Und er weiß, um welche Geschichte es sich heute handelt. Vielleicht müssen wir dazu sagen, Reisebüro zu Joppe, es kommt immer darauf an, welche Übersetzung ihr lest. Es könnte auch Jaffo sein in eurer Bibel. Wisst ihr, um welche Geschichte es geht? Also wir hatten letztlich auch nur eine, die sich... Nein? Jo, Alter, was ein Streber. Was ein Streber. Super, die Geschichte von Jona. Jetzt klingelt es bei uns allen, ja. Die Geschichte von Jona. Jona, die kennen wir alle sehr gut. Zumindest also die kirchlich Sozialisierten unter uns haben diese beliebte und spannende Geschichte in der Kinderstunde wahrscheinlich das ein oder andere Mal schon gehört. Und die Geschichte von Jona ist ja die Geschichte von einem Propheten Gottes, der den Auftrag bekommt, in der fernen Stadt Ninive wegen ihres bösen Treibens ihren Untergang zu verkünden. Jona macht sich in der Geschichte auf, aber in die entgegengesetzte Richtung, ja. Und im Hafen von Joppe oder Jaffo angekommen, bucht er sich nämlich in ein Schiff ein, das nicht nach Ninive ihn bringt, sondern genau in die entgegengesetzte Richtung fährt. Aber auf seiner Flucht vor Gott und vor Gottes Auftrag und vor seiner Platzanweisung erleidet er wortwörtlich Schiffbruch und landet in dem Bauch von einem großen Fisch, der ihn dann aber am richtigen Ufer wieder ausspuckt. Und wie ging es weiter? Naja, wahrscheinlich hat er sich gedacht, wenn ich jetzt schon mal da bin, dann will ich jetzt doch mal gehorsam sein. Und er ging in diese Stadt Ninive und verkündete den Menschen dort ihren Untergang. Und als die Bewohner von der Stadt ihr falsches Treiben erkannten und Gott um Vergebung baten, verschonte er diese Stadt. Und wie wir uns vielleicht erinnern, geschah dies nicht ganz so, oder geschah dies ziemlich zum Unmut von Jona. Gott wendet sich am Ende der Geschichte diesem Jona zu und musste ihm zeigen, wie selbstgerecht und hartherzig er doch war. Und das Interessante an der Jona-Geschichte ist, es hat ein offenes Ende. Ich weiß nicht, ob das euch schon mal aufgefallen ist. Es wird uns nicht mitgeteilt, wie Jona auf diesen Vorwurf Gottes reagierte. Und das finde ich echt clever. Denn dadurch, da uns die Reaktion von Jona vorenthalten wird, können wir uns selbst nicht hinter seiner Entscheidung verstecken. Dieses offene Geschichte im Buch Jona lädt uns gerade dazu ein, unsere eigene Haltung zu prüfen. Und das möchte ich mit euch heute zusammen tun. Meine Predigt habe ich mit dem jetzt bereits bekannten Satz überschrieben, im Reisebüro zur Joppe. Und das hat einen Grund. Wir alle sitzen nämlich irgendwie mehr oder weniger in diesem Reisebüro. Ich verrate euch dann gleich, aber erstmal möchte ich mich euch in die Geschichte eintauchen und wir lesen die ersten Verse. Eines Tages empfing Jona, Amittais Sohn, eine Botschaft vom Herrn. Gott sprach zu ihm: Geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an. Denn ihre Bosheit schreit zum Himmel und ich kann es nicht länger mit ansehen. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in die Hafenstadt Jaffo. Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tarsis segeln sollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging an Bord. Es gibt in diesen wenigen Versen da vorne zum Beginn unserer Geschichte ein paar ganz bedeutende und erstaunliche Parallelen zu unserer eigenen Nachfolge. Gott spricht Jona an und er geht los. Ich finde, das ist schon mal gar nicht schlecht. Jona hätte ja auch seinen Auftrag und seine Berufung, die er bekommen hat, der hätte sie auch einfach hören können und aber sitzen bleiben. Aber Jona macht sich tatsächlich auf. Er nimmt seine Berufung und seine Platzanweisung an. Beides ist ja der Grund seines Aufbruchs. Er hätte ja keinen Grund gehabt, loszuziehen. Er war dort, wo er gewohnt hat, anscheinend gut versorgt. Er hätte ja sitzen bleiben können. Und dadurch, dass er aufbricht, ist er bei einem oder anderen schon viel weiter als wir selbst. Und jetzt möchte ich mal die Frage an uns stellen: Wie geht es uns eigentlich mit unserer Platzanweisung? Wie geht es uns mit dem Platz, in dem wir als Kinder Gottes gestellt werden, um dort unsere Nachfolge und unseren Auftrag zu leben? Den Platz, den die Bibel den Leib Christi nennt. Der Platz, der sich dadurch auszeichnet, der erst dadurch wirksam und sichtbar wird, weil sich dort die Kinder Gottes mit ihren Gaben einbringen, sich dort gegenseitig unterstützen und den Menschen ein Zeugnis vom Evangelium sein sollen. An dem Platz, an dem Jesu Leib auf Erden sichtbar werden soll, dadurch, dass sich seine Kinder als lebendige Glieder in diesen Leib einfügen. Den Platz, den wir alle so gut unter dem Begriff Gemeinde kennen. Wie zufrieden sind wir eigentlich mit dieser Platzanweisung? Sind wir bereit, nach Ninive zu gehen? Jona, wie wir gelesen haben, wollte nicht nach Ninive. Und meine lieben Geschwister, ich kann das gut nachvollziehen. Ja? Ninive ist nicht gerade ein Ort, an dem man die Städte seines Wirkens und seines Seins sich vorstellt. Ninive ist schwieriges Umfeld. Der Ort liegt in einer ganz unattraktiven Gegend. Und nicht nur das. Wenn wir uns im Bibellexikon über Ninive informieren, dann finden wir heraus, Ninive ist eine Stadt, die auf dem Schutt anderer Städte gebaut ist. Und wie das bei Städten so ist, die auf Schutt gebaut sind, die erlebte Vergangenheit ist nicht immer nur schön. Wenn du in Ninive bist, dann begegnet dir auf Schritt und Tritt die Geschichte und die Vergangenheit dieser Stadt. Wie hier lugt sie aus allen Ecken und Winkeln hervor. Sie ist an manchen Stellen mit Neuem verbaut, manchmal vielleicht mehr schlecht als recht. Sie legt an der einen Ecke wackelige Fundamente, an einer anderen aber sicherlich auch starke. Aber vor allem bewirkt der alte Schutt vergangener Tage und die alten Steine der Vergangenheit eines. Beides verhindert, dass der Ort so wird, wie ich ihn mir idealerweise in meinen Träumen vorstelle. Denn alles, was schon da ist, die sichtbaren alten Bauten und die Mauern, aber auch der unsichtbare Schutt darunter, zwingen der Architektur von Ninive ihren ganz eigenen Stil auf. Erinnert dich das vielleicht an deine Gemeinde? Ach, Ninive, du verbautes Ding. Hey, wenn ich da an Tarsis denke, Tarsis, ach Tarsis, ja? Dieser ferne und so erstrebenswerte Ort hinterm Horizont. Mensch, Tarsis wurde schon von Salamos sagenumwobener Handelsflotte angesteuert. Sie gab sogar dieser Flotte ihren Namen. Es war die sogenannte Tarsis-Flotte. Es waren Schiffe voll beladen mit Prunk, Gold und erlesenen Gütern. Tarsis, Mensch, das muss ein sagenumwobener Ort sein. In Tarsis, Alter, da muss was los sein. Ich war zwar selbst noch nie dort, aber was hat man nicht schon alles gehört von Tarsis? Tarsis ist cool. Da geht was ab. Eine Stadt, die keine Wünsche offen lässt. Es gibt bei all dem nur einen Knackpunkt. Im Gegensatz zu diesem fernen, nie gesehenen Tarsis ist Ninive ein ganz realer Punkt auf der Landkarte. Und darin unterscheidet sich Tarsis von Ninive ganz erheblich voneinander. Tarsis ist ein Traum einer Gemeinde, eine persönliche Wunschvorstellung, ein persönliches Ideal. Ja, vielleicht sogar ein wirklich ein fernes, erstrebenswertes Ziel, was wirklich toll wäre, wenn man es je erreichen würde. Ninive hingegen ist tatsächlich auf der Landkarte zu finden. Ninive ist sozusagen vor Ort und die Realität. Aber genau deshalb ist Ninive auch so ein entzauberter Ort. Ein Ort voller Steine und Staub. Doch genau an diesem Ort wurde Jona von Gott gestellt. Ich verrate euch jetzt mal ein Geheimnis. Man mag es ja fast nicht glauben, ja? Aber jede Gemeinde liegt irgendwo vor Ort. Nie aber im Fernsehen, bei diesen tollen, werbewirksamen Bibel-TV-Gemeinden oder in der allgemeinen, weltumspannenden und irgendwie nicht ortsgebundenen Christenheit. Ninive, Gemeinde, der Leib Jesu, liegt vor Ort. Er liegt an dem Ort, an dem Gott mich und dich gestellt hat. Aber wisst ihr, mit unserer Platzanweisung ist es irgendwie komisch. Wir verkünden immer voller Inbrunst, dass Gott genau weiß, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben. Okay, bei mir hat das echt einfach, ne? Manche vertrauen ihm sogar ihre Parkplatzsuche oder die tägliche Kleiderauswahl an. Könnte es sein, also ich spekuliere jetzt ganz gewaltig, ja? Könnte es sein, dass er sich etwas dabei gedacht hat, dass du ausgerechnet hier um die Ecke wohnst, an dem Ort einer Gemeinde? Also, wisst ihr, nur weil ich hier oben stehe, heißt das noch lange nicht, dass ich mit meinen ganzen Ausführungen recht habe. Aber ich habe für mich persönlich erkannt, im Reisebüro von Joppe entscheidet es sich, ob ich vor Gottes Angesicht fliehe und von den Hochglanzprospekten weit entfernter Orte träume, Orte wie Tarsis, wo die Befriedigung meiner Wünsche und meiner Vorstellungen und mein persönlicher Gewinn vor der Platzanweisung Gottes steht. Dort, wo vielleicht mein Verlangen nach Erfolg und mein Geltungsdrang im Vordergrund steht. Im Reisebüro zu Joppe entscheidet es sich, ob ich diesen Tarsis-Hochglanzbroschüren folge oder ob ich vor Gottes Angesicht bleibe und mich an den Ort begebe, in dem er mich prägen und reifen lassen möchte. Ich gebe zu, auch ich schiele immer wieder Richtung Tarsis. Für mich sind das diese vermeintlich so gut organisierten und von Gaben gesegneten und vollmächtigen Gemeinden. Und ich denke, gerade ich als Gemeindeleiter oder vielleicht auch als Gemeindeleitung hier oder vielleicht auch nur als ein Verantwortlicher von einem Dienstbereich, kann man sehr schnell in die Gefahr laufen, diese gut geölten Gemeinden und Dienstbereiche imitieren zu wollen. Aber sollen und müssen wir tatsächlich nach Tarsis schielen? Ich denke nein. Der Platz des Pastors, der Platz des Leiters, der Platz der Kinder Gottes ist die Gemeinde vor Ort. Ninive ist ihr Platz. Diese gewöhnliche Gemeinde mit diesen schrägen Typen auf den Kirchenstühlen und dem Ächzen im Gebälk. Hey, seit Anfang an arbeitet Gott mit seiner Gemeinde, in seiner Gemeinde, mit unvollkommenen, sündigen und uneinsichtigen Menschen und unperfekten Strukturen. Was mussten die Apostel nicht schon alles organisieren, damit es läuft? Und nebenher allerlei Streitigkeiten schlichten. Ich habe darüber echt lange Gedanken gemacht und ich kam für mich zu dem Schluss, da wir Kinder Gottes in dieser Hinsicht seit 2000 Jahren überhaupt keinen Fortschritt gemacht haben, nehme ich an, dass das wohl so sein muss. Wir werden bis zur Wiederkunft Jesu mit schrägen Typen und ächzendem Gebälk leben müssen. Aber für Jona kamen schräge Typen und ächzendes Gebälk erstmal gar nicht in Frage. Und so flieht er aus dem Angesicht Gottes, wie wir es in anderen Übersetzungen lesen können. Im Angesicht Gottes ist eigentlich immer der Platz, an dem Gott uns prägen und reifen lassen möchte. Indem Jonas sich vom Angesicht Gottes entfernt, beginnt eine Wende in seinem anfänglichen Gehorsam und diese Wende nimmt einen tragischen Lauf. Ich lese es auszugsweise, die Verse 4 bis 15. Doch als sie auf dem Meer waren, ließ der Herr einen starken Sturm aufkommen. Das Unwetter tobte so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Jona war unter Deck und schlief fest. Da kam der Kapitän zu ihm und rief: Was liegst du hier rum und schläfst? Los, steh auf und rufe deinen Gott um Hilfe. Die Seeleute sagten zueinander: Wir müssen herausfinden, wer an unserem Unglück schuld ist. Das Los fiel auf Jona. Und so stellten sie ihn zur Rede: Komm, sag uns, warum uns dieses Unglück getroffen hat. Jona verriet ihnen, dass er vor Gott auf der Flucht war. Da sagte Jona: Werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Ich weiß, dieses Unwetter ist nur durch meine Schuld über euch gekommen. Sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort legte sich der Sturm. Stürme des Lebens. Wer von uns kennt sie nicht? Die Stürme unseres Lebens haben viele Gesichter und viele Namen. Und Stürme im Glaubensleben sind oft noch viel heftiger. Glaubensstürme haben dabei eine Besonderheit. Glaubensstürme können auf der einen Seite uns an unsere Berufung erinnern, so wie der Sturm Jona daran erinnerte, dass er vor Gott auf der Flucht war. Glaubensstürme können uns aber auch auf der anderen Seite an unserer Berufung zweifeln lassen. Jona hatte bis zu diesem Sturm alles unter Kontrolle. Er hatte eine klare Vorstellung von seinem Ziel und sein Geld und Wohlstand gaben ihm dabei Sicherheit. Es fällt in der Geschichte von Jona vielleicht nicht auf, aber diese monatelange Überfahrt nach Tarsis muss ein kleines Vermögen gekostet haben. Aber als der Sturm losbricht, ist sein anmaßendes Vorgehen, nämlich den Platz seiner Berufung selbst zu bestimmen, plötzlich völlig nichtig. Sein Wohlstand, man kann aber auch im übertragenen Sinne sagen, seine Kapazität, sein Engagement und Streben, das er dazu eingesetzt hat, um seine sich selbst gesteckten Ziele zu erreichen, haben im Sturm plötzlich kein Gewicht mehr. Im Sturm des Lebens gibt es nur noch eine Macht und ein Gewicht, das zählt. Und das ist die Macht und das Gewicht Gottes. Es ist interessant, im Sturm seines Lebens verstummen Jonas Lippen gegenüber Gott. Vielleicht rufen wir uns das mal ins Gedächtnis. Paulus, zig Jahre später, hat ja Ähnliches erlebt. Auch Paulus kam in einem Sturm und sein Schiff drohte unterzugehen, ging sogar unter. Und da betete aber Paulus zu Gott. Jona aber verstummte. Kein Wort, kein Gebet kommt im Sturm seines Lebens über seine Lippen. Wie unterschiedlich die Kinder Gottes doch sind. Mir selbst macht es Mut. Ich bewundere Geschwister, die im Sturm, wie Paulus, fest im Gebet stehen bleiben. Wisst ihr, in den größten Glaubensstürmen meines Lebens bin ich am Schluss verstummt. Und ich konnte und wollte auch nicht mehr mit meinem Gott reden. Und erst als ich mich vollkommen aufgegeben hatte und im Meer meiner Wut und meiner Tränen ertrank, kam der Jonafisch. Ich bin überzeugt, dass Stürme, die unserer Nachfolge, unsere Berufung, ja sogar die Frage nach der Existenz Gottes in Frage stellen, dass diese Stürme Mittel zur Wiederherstellung unserer Berufung, unseres Glaubens und unseres Vertrauens sich erweisen können. Solche Stürme sind das Mittel, durch das wir dem Geist Gottes ausgesetzt werden. In solchen Stürmen bleibt nur das Elementarste übrig. Und das letzte Elementare ist Gott. Und selbst, liebe Geschwister, wenn wir dabei verstummen, hat Gott schon einen Fisch beauftragt. Als Jona endlich anfängt zu beten, im Bauch des Fisches nämlich, da war noch sprichwörtlich kein Land in Sicht. Da war wahrscheinlich gar nichts in Sicht. Aber die Rettung war schon da. Er saß mittendrin. Dieser Bauch des Fisches und die Enge dort und die Abgeschiedenheit, dieses nur noch ich und Gott, hat Jona wahrscheinlich gebraucht, um seine Berufung wieder neu zu finden. Auf einem Schiffsdeck, die glänzenden und träumenden Augen Richtung Tarsis gerichtet, da wäre das wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Wir gehen weiter im Text. Da empfing Jona wieder eine Botschaft vom Herrn. Zum zweiten Mal sprach Gott zu ihm: Geh in die große und mächtige Stadt Ninive und verkünde den Menschen dort, was ich dir auftrage. Diesmal machte sich Jona auf den Weg nach Ninive, wo der Herr es ihm befohlen hatte. Die Stadt war so groß, dass man 3 Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Jona ging in die Stadt hinein und nachdem er einen Tag gelaufen war, werden wir sehen, was passiert. Jona nimmt seine Berufung und nimmt seine Platzanweisung jetzt an. Und diesmal, so scheint er, hat er es verstanden. Er geht nämlich mitten in die Stadt hinein. Jona bleibt kein Außenstehender. Er schaut nicht ab und zu bei dieser Stadt vorbei. Er bleibt auch nicht außen stehen und predigt von dort die Leute schräg von der Seite an oder versieht seinen Dienst aus sicherer Entfernung. Nein, Jona geht mitten hinein. Ja? Denn da ist seine Platzanweisung. Hier mittendrin in Ninive hört er das Reden der Einwohner und lernt, was sie beschäftigt. Dadurch, dass er hineingeht, teilt er ihren Alltag. Er beschmutzt sich mit demselben Staub der Straßen wie sie und nimmt die Gerüche und die Atmosphäre der Stadt und ihrer Einwohner auf. Erst mittendrin in dieser Stadt kann er eine Beziehung herstellen. Und was macht er, als er mittendrin war? Ich versuche es nochmal. Fast. Jawohl. Dort rief er noch 40 Tage. Dann legt Gott Ninive in Schutt und Asche. Da glaubten die Einwohner von Ninive an Gott. Jona macht, was ihm aufgetragen war. Hey, nicht mehr und nicht weniger. Und es ist total verrückt, was er tut, zeigt tatsächlich Wirkung. Was steht da geschrieben? Da glaubten die Einwohner von Ninive an Gott. Dabei verurteilt er sie noch nicht einmal. Ja? Er hält ihnen auch nicht ihre Verfehlungen vor. Nein, das Einzige, was Jona tut, er bezeugt lediglich die Existenz Gottes und erzählt von seinem Tun. Ich frage mich, ob uns das als Gemeinden und als Christen nicht auch gut anstehen würde. Wie oft meinen wir, Richter zu sein? Wie oft meinen wir, den anderen ihre Verfehlungen und ihr noch so unperfektes Leben vorhalten zu müssen? Meistens in unseren Augen unperfektes Leben vorhalten zu müssen. Reicht es nicht aus, liebe Geschwister, reicht es nicht aus, Gottes Wirken und seine Liebe und seine Existenz zu verkünden? Reicht es nicht aus, Menschen zum Leben zu helfen, statt sie zu verurteilen? Haben wir so wenig Vertrauen in Gottes Macht, dass wir es ihm nicht zutrauen, dass er selbst Erkenntnis und damit eine neue Gesinnung schenken kann? Hey, er hat es in Ninive mit 120.000 Menschen getan, von einem Tag auf den anderen. Keinem einzigen davon musste Jona seine Verfehlungen vorenthalten. Er musste nur und er hat nur Gottes Existenz bezeugt und seinen kleinen, gegebenen Auftrag befolgt und gelebt. Übrigens, dass wir Richter Gottes sein sollen, ist in der Bibel echt schwer zu finden. Ganz im Gegenteil, wir werden an vielen Stellen davor gewarnt, dies zu tun und sein zu wollen. Menschen aber zu helfen, Gottes Wege selbst zu erkennen und zu finden und die Liebe Gottes mit unseren kleinen Diensten und Gaben spürbar werden zu lassen, das findet sich dort allerdings oft. Unsere kleinen Gaben und Dienste. Ist es nicht auch eine Frage, die dich vielleicht oft beschäftigt? Unsere beschränkten Gaben und Begabungen, meine limitierte Zeit, meine Unzulänglichkeit, reicht das denn aus? Der Pastor, der das Buch schrieb, das mich zu dieser Predigt heute maßgeblich inspiriert und geprägt hat, hat für sich selber eine Antwort gefunden, die ich teile. Gott schenkte ihm einen Traum. Er träumte eines Nachts davon, dass er in einer Buchhandlung stand. Und ihr kennt es vielleicht, wenn er bei Thalia steht oder was gibt es noch? Hubeldubel, nee, wie heißt das Ding? Wie? Ach, ist egal, okay. Thalia, wir kennen alle die ganzen Buchläden, ja? Da gibt es ja immer so eine Ecke mit den Bestsellerlisten. Ja, ihr kennt die vielleicht. Und er geht zu dieser Bestsellerliste und er schaut, was dort auf Platz 1 steht und zu seinem Erstaunen findet er dort ein Buch, dessen Autor eine bescheidene und unauffällige Schwester aus seiner Gemeinde ist. Und er ist total erstaunt, dass diese unauffällige Person Autor ist von einem Bestseller, das hat er gar nicht gewusst. Ja? Und er kauft dieses Buch in seinem Traum und liest es und er staunt noch mehr. Als er es aufschlägt, findet er dort nur Listen. Das ganze Buch ist von hinten bis vorne voll mit Listen. Einkaufslisten, Reparaturlisten, Listen von Rechnungen, ja, wo man vermerkt hat, wann man was bezahlen muss, Listen von Gästen, die man mal gerne einladen möchte, Besuchslisten, Telefonlisten, hunderte von To-Do-Listen aller Art. Keine Erzählung, keine Handlung, kein Plot, nur Listen. Und er begann zu begreifen, diese Listen, diese einfachen To-Do-Listen sind der Stoff, aus denen in Gottes Welt Bestseller geschrieben werden. Es sind diese kleinen Alltäglichkeiten, der treue Dienst und das oft Unscheinbare, dass Gott die Ehre gibt und seinen Leib lebendig macht. Jonas kleine bescheidene Liste war Gottes Handeln zu verkünden. Und das tat er. Er verkündete noch 40 Tage, mehr nicht. Jesu Liste war, sein Leben für uns hinzugeben. Und das tat er. Er verkündete, Vater, ich habe deinen Willen getan. Es ist vollbracht. Was ist deine? Was ist meine Liste? Wisst ihr, was mir so richtig gut gefällt? Jesus steht auch in diesem Reisebüro von Jaffo und hält auch die Hochglanzbroschüren in der Hand. Ihr schaut mich unglaublich an, doch, aber das ist so. Jesus sehnt sich auch nach Tarsis. Er sehnt sich nach dem vollen Programm. Denn Jesus will, dass alle gerettet werden. Das ist sein größter Wunsch. Das ist sein Tarsis. Und dafür hat er alles gegeben. Seine Wirklichkeit ist aber seit jeher Ninive. Die Menschheit will nichts von ihm wissen oder rennt anderen Göttern nach. Auch dem Gott der Ich-Bezogenheit und des Eigennutzes. Aber in diesem Ninive der Welt, in das Jesus gesandt wurde, gab und gibt Jesus trotzdem alles. In diesem Ninive, in diese Welt, begab und begibt er sich auch heute noch voll hinein. Und das nicht aus Geltungssucht oder Selbstverwirklichung oder aus Erfolgsdenken. Nein, sondern einzig und allein aus Liebe. Und so erfüllt er die To-Do-Liste seines Vaters. Aber immer mit dem Blick nach dem vollen Programm, immer mit dem Blick nach Tarsis und der Rettung aller Menschen. Wie gelingt ihm das, dass seine Liebe und Motivation zu seinen Geschöpfen nicht schwindet? Wie gelingt es ihm, dass es ihm nicht um Macht oder Geltungsdrang geht? Jesus könnte ja die Menschheit mit einem Fingerschnippen zu jubelnden Nachfolgern machen. Er tut es aber nicht. Er ordnet sich unter unsere freiwillige Nachfolge. Was hat Jesus uns voraus? Jesus hat den Paradigmenwechsel, den wir und Jona an vielen Stellen noch so nötig haben, schon längst vollzogen. Para was, fragt ihr euch jetzt vielleicht? Ja, ich komme auch gleich darauf zurück. Aber ich möchte vorher noch einen kurzen Blick in den Bibeltext werfen und ein klein paar Verse weitergehen. Da fragte ihn Gott, ist es recht vor dir, wegen dieser Rizinusstaude so zornig zu sein? Jona antwortete, mit vollem Recht bin ich wütend. Am liebsten wäre ich tot. Der Herr entgegnete, du hast dich mit dieser Staude keinen Augenblick abmühen müssen und nichts brauchtest du dafür zu tun. In einer Nacht ist sie gewachsen und in der nächsten ging sie zugrunde. Trotzdem hättest du sie gerne verschont. Ich aber sollte Ninive nicht verschonen, diese große Stadt und mehr als 120.000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht unterscheiden können. Und dazu noch so viele Tiere. Wenn wir unsere Berufung aus Liebe und Fülle leben und unseren Platz in Zufriedenheit einnehmen wollen, dann müssen wir einen Paradigmenwechsel vollziehen. Und vielleicht ist es langsam eine Zeit, dass ich mal erkläre, was ein Paradigma ist. Und ich kann es voll einen auf dicke Hose machen, gell? Aber ehrlich, ich wusste es vorher auch nicht so richtig. Man nimmt zwar immer den Begriff, aber so richtig erklären habe ich mich dann doch schwer getan. Also pass auf, so sieht ein Paradigmenwechsel aus. Ja? Ganz einfach eigentlich, wirklich, wirklich. Es ist nicht so kompliziert. Ja? Ein Paradigma. Ein Paradigma ist ein Modell oder ein Beispiel oder auch ein Muster, mit dessen Hilfe man die Wirklichkeit, die einem umgibt, versucht zu begreifen und einordnet. Wenn das Paradigma, wenn das Modell und die Vorstellung falsch ist, wird automatisch auch die Wirklichkeit, die man erlebt, falsch begriffen und interpretiert. Dabei können falsche Paradigmen eine Zeit lang sogar sehr gut funktionieren. Und sie können das, was man gerade erlebt, sogar sehr plausibel und schlüssig erscheinen lassen. Wenn aber ein solches Paradigma, wenn eine solche Sichtweise und ein solches Erklärungsmuster sich jedoch auflöst, wenn es sich als falsch oder unkorrekt erweist, dann nennt man dies einen Paradigmenwechsel. Und es lässt sich vielleicht in einem Beispiel gut erklären. Unser derzeitiges Weltbild und unser Verständnis von der Erde, unser Bewusstsein von ihrer runden Form und von ihrem Platz in unserem Universum, das war ja nicht immer so. Ja? Das erste Weltbild, das die Menschen hatte, war hier links gezeigt, das sogenannte, jetzt geht's ja los, ich versuch's, ptolemische Weltbild. Alter. Hä? Und dieser Ptolemäus, wer nennt sein Kind so? Dieser Typ war ein ägyptischer Astronom aus dem 2. Jahrhundert. Ja? Und nach seiner Erkenntnis und seinem Paradigma, also nach seinen Vorstellungen, seinem Erklärungsmuster, war die Erde der zentrale Punkt unseres Sternensystems, um den alle anderen Himmelskörper kreisten. Man war ja auch damals der Überzeugung, dass die Erde flach war. Ja? Und am Rand angekommen, drohte man ja dort herunterzufallen. Und diese Vorstellung und diese Erkenntnis prägte das Verhalten und das Denkmuster der damaligen Menschen. Als die Wissenschaft nach und nach erkannte, dass dies falsch war, entstand das kopernikanische Weltbild. Schon allein der Name, der einfache Name zeigt uns schon, dass es richtig sein muss, ja? Das kopernikanische Weltbild. Man begriff, ja, dass unsere Erde nicht der Mittelpunkt unseres Universums war, ja, noch nicht mal der Mittelpunkt unseres Sonnensystems. Und die Erkenntnis, dass die Erde rund war, ging damit einher. Es entstand ein Paradigmenwechsel, der alles veränderte. Einen Wechsel, ohne den mutige Seefahrer nie so weit aufs Meer hinausgefahren wären, um die Erde zu umkreisen, um damit neue Seewege zu verschiedenen Kontinenten zu finden. Ja, selbst die Astronauten, die die ersten Schritte auf dem Mond machten, hätten sich ohne diesen Paradigmenwechsel nicht auf ihr Abenteuer einlassen können. Das Leben der Menschheit, ihr Bewusstsein und ihr Verhalten wurde durch diesen Wechsel radikal beeinflusst und verändert. Aber im selben Augenblick, als sich durch diesen Paradigmenwechsel plötzlich alles veränderte, veränderte sich doch gleichzeitig gar nichts. Denn alles ging weiter wie zuvor. Die Sonne ging immer noch im Osten auf und im Westen unter. Man wusste jetzt zwar korrekterweise, wenn man sich mit dem Thema beschäftigte, ja, dass sich die Erde der Sonne zuwandte, ja, weil sich die Erde um die Sonne dreht und nicht die Sonne um die Erde. Ja. Und wir wussten jetzt eigentlich, dass es der Sonnenaufgang eigentlich eine Sonnenzuwendung der Erde ist und ein Sonnenuntergang eine Sonnenabwendung der Erde. Ja. Aber was man sah und was man wahrnahm, war immer noch unverändert dasselbe. Das Leben ging in diesem neuen Paradigma genauso weiter wie im alten. Saat und Ernte wechselten sich weiter ab. Menschen lebten unverändert ihr Leben. Die Erde, alles, was man auf ihr fühlte, war immer noch dasselbe. Also wenn jetzt alles doch gleich aussah und sich gleich anfühlte, was hatte sich eigentlich dann verändert? Nur etwas im Kopf der Menschen. Nur etwas von dem, wie sie seither all diese Dinge betrachteten. Nur, möchte man vielleicht fragen? Ja, nur. Aber dieser Wechsel der Erkenntnis war gleichzeitig so einschneidend und die erlebte Wirklichkeit auf einmal so viel größer, dass er Dinge möglich machte, die vorher unvorstellbar waren. Welches Paradigma stellt deine und meine Sicht auf unsere Nachfolge und unsere Arbeit im Reich Gottes? Ist es die zentrierte Sicht des Ptolemäus, eine Sicht, bei der sich alles um mich dreht und dadurch viele Dinge in meinem Leben und in meiner Nachfolge erst gar nicht möglich macht? Oder ist es die kopernikanische Sicht, aus der heraus wir unser Tun als Gottesdienst am anderen begreifen, wo der Platz, an den wir gestellt sind, der Platz unseres Gottesdienstes ist, im Angesicht Gottes, wo Ehre, Ruhm und Erfolg an scheinbar unbedeutenden To-Do-Listen gemessen wird. Wenn wir diese Sicht haben, dürfen wir von Tarsis träumen. Denn dann wird bei allem, was wir tun und bei allem, was wir anpacken und initiieren und bei allem, was wir uns wünschen, wird es uns dabei um unseren Nächsten gehen und nicht um uns. Und dann werden wir auch wieder Hirten an unserem Nächsten. Amen.